Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Talk About von Schillerhof hier. Wir haben heute den Rainer Berghausen hier in unserer zweiten Folge. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Der Rainer ist Head of Group Communications bei Trumpf. Herzlich willkommen. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl doch auch gleich mal noch tatsächlich, woher wir uns kennen.
Ja, das mache ich gerne. Willkommen allen, die zuhören und auch dir. Hallo Konstantin. Wir kennen uns schon fast 6 Jahre. Im Mai werden es genau 6 Jahre. Wir haben uns damals das erste Mal getroffen beim gemeinsamen Fotografieren. Heute auch bekannt unter dem Stichwort Insta-Walks. Wir sind damals in Stuttgart hinten am Vasen rumgelaufen, haben Bilder gemacht, waren eine kleine Gruppe. Ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern. Und seither sind wir uns immer wieder begegnet, meistens auf dem Weg der Kunst, der Fotografie. Stuttgart ist da, ja, was die Szene angeht, nicht ganz so groß. Insofern freue ich mich auch immer wieder, wenn man dieselben Menschen trifft.
Ja, schön auf jeden Fall, dass du dabei bist und dass wir uns ja immer wieder sehen auf den unterschiedlichsten Treffen und jetzt auch manchmal mehr dann tatsächlich im Business-Bezug, dass man auch da mal drauf zu sprechen kommt, nicht nur über Kunst und Fotografie. Auf jeden Fall schön. Erzähl doch mal kurz, was ist genau deine Aufgabe bei Trumpf? So.
Als Head of Group Communications oder manchmal auch auf Deutsch Leiter Unternehmenskommunikation bin ich zuständig für die externe und die interne Kommunikation bei Trumpf. Trumpf ist ein Hochtechnologieunternehmen, stellt Werkzeugmaschinen her und Laserwerkzeugmaschinen, hat aber auch noch im Bereich Laser einiges andere. Vielleicht kommen wir da im Laufe der Zeit auch noch drauf zu sprechen. In der Kommunikation heißt es, ich habe ein kleines Team an Pressesprechern, die sich vorwiegend um die Fachpresse kümmern. Alles, was mit Blech und Blechverarbeitung zu tun hat. Und ich habe ein kleines Team an internen Kommunikatoren. Wir bestücken da zum Beispiel das Intranet, drehen Videos intern und diskutieren auch ganz viel über Podcasts.
Ah, das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort hier. Wir haben uns so die letzten Wochen eben Gedanken gemacht, gerade eben aktuell zur Situation, zu diesem Virus, was uns gerade alle beschäftigt, eben was können wir denn tun, irgendwie, was können wir beisteuern und den Leuten helfen. Und wir haben eben gemerkt, zum einen, dass wir irgendwie so Krisen persönlich, das kann ich ganz gern haben tatsächlich und daran wachsen und es als Chance immer sehen. Und dass wir uns da tatsächlich relativ wohlfühlen. Und dann war jetzt eben der Gedanke, okay, wir möchten mit Leuten eben aus unserem Umfeld sprechen, die viel über Digitalisierung wissen, die digitale Kommunikation verstehen, die auch diese Transformation mitmachen schon länger, gerade jetzt auch bei dir, Rainer, bei Trumpf, ist es ja auch schön zu sehen, wie digital und flexibel ihr unterwegs seid. Kriegt man immer ganz schön mit, auf jeden Fall. Und wir haben eben Gäste unter anderem eben aus der Wirtschaft, wie jetzt bei dir, aber auch viel aus Marketing, Musik und Kunst eben. Und eben Thema Gefühl, so alle sind dann doch jetzt irgendwie in der Zeit Gefühlsmenschen, egal ob aus Wirtschaft oder Kunst oder Marketing. Und deswegen komme ich direkt so zur dritten Frage schon. Wie ist denn bei dir gerade so das Gefühl der aktuellen Situation? Wie fühlst du dich gerade so in Bezug aufs Berufliche, aber auch aufs Private bezogen?
Ich beschäftige mich beruflich schon sehr, sehr lange mit dem Coronavirus. Wir haben Produktion in China und wir haben schon im Januar einen Krisenstab gegründet in Ditzingen in der Firma, um uns kommunikativ auch darauf vorzubereiten, was könnte da passieren und natürlich auch, um die Kollegen dort zu unterstützen. Ich habe wieder mal gelernt und wieder mal bestätigt bekommen, dass in solchen Krisenzeiten eine verlässliche und klare Kommunikation extrem wichtig ist. Die führt nämlich dazu, dass Ängste genommen werden. Wir erleben das ja täglich auch in der Flut der Nachrichten, die auf allen Kanälen, sei es gedruckt in Zeitungen, Zeitschriften oder auch über Fernsehen oder Internet auf uns reinprasseln. Nur das eine große Thema Corona, Corona, Corona ist. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das viele Menschen verunsichert. Was ist das? Man hört sehr viel Dramatisches. Ist das wirklich so gefährlich? Und durch meine Arbeit mit dem Krisenstab habe ich sehr früh mitbekommen, dass es Möglichkeiten gibt, mit dieser Krise umzugehen in China. Da konnten wir auch lernen, wie wichtig es ist, bestimmte Distanzregeln einzuhalten, bestimmte Regeln einzuhalten und dass es offensichtlich auch hilft, wenn man den Kontakt zumindest temporär reduziert. Sowas führt schon dazu, dass man selber, oder dass ich selber in dem Fall, sehr viel nüchterner an diese Themen rangegangen bin und auch gesagt habe, okay, wenn dieses Virus irgendwann nach Europa kommt und in einer globalisierten Welt ist es ja zu erwarten, dass es irgendwann überall auftaucht, dass es eine Pandemie gibt. Ja. Wenn dieses Virus zu uns kommt, dann ist es wichtig, informiert zu bleiben, einen Anspruch an mich selber über das, über Fakten rund um das Virus. Und das andere ist aber auch, nüchtern zu informieren. Und ich merke das schon, seit wir in Deutschland seit Anfang März immer mehr Erkrankungsfälle haben, dass wir in der, vor allem der internen Kommunikation durch eine regelmäßige Information, durch eine sachliche Information, aber auch mit klaren Regeln, worauf kann ich achten, was kann ich selber tun als Mitarbeiter, um mich zu schützen, dass das ein großer kommunikativer Erfolg ist, weil die Menschen eben keine Panik entwickeln. Es gibt die Ängste, es gibt die Unsicherheiten, das ist aber auch eine ganz individuelle Geschichte, da ist jeder Mensch auch ein bisschen anders. Aber insgesamt, glaube ich, ist diese nüchterne, sachliche Information auf einer regelmäßigen Basis wirklich wichtig, um jemanden beruhigen zu können, um zu sagen, ja, ich kann damit umgehen, ich muss nicht irgendwie panisch irgendwo hinfahren oder gut wegfliegen geht es ohnehin nicht mehr.
Okay, das heißt, du warst dann praktisch, wenn du jetzt sagst, ihr habt im Januar schon einen Krisenstab ins Leben gerufen, weil ihr eben schon Input auch aus China bekommen habt, weil ihr da produziert und auch Partner habt, dann wart ihr schon so ein bisschen früher dran, ein bisschen früher damit konfrontiert und vorbereitet. Wenn ich jetzt bei uns in die Agentur gucke, wir haben auch früh natürlich als Medienschaffende irgendwie und als sehr starke Medienkonsumenten auch, und auch kritische Konsumenten, habe ich das natürlich auch schon verfolgt, immer mal wieder nur so am Rand. Und man hat es am Anfang so ein bisschen belächelt beziehungsweise nicht ganz ernst genommen, weil das ganze Thema ja bis heute noch nicht so ganz greifbar ist, zumindest für mich nicht. Man sieht es nur eben, die ganzen Auswirkungen, die es hat, natürlich sterben Leute, der Wirtschaft geht schlechter, also man hat schon so ein bisschen was Sichtbares, aber es ist keine Krankheit, wo jetzt zum Beispiel irgendwie ein Arm abfällt, so bös gesagt jetzt. Deswegen bei uns war es dann so, irgendwann, als es uns auch ganz eingeholt hat, hatten wir trotzdem auch so zwei Tage so eine Art Schockstarre, wie es auch schon öfters in meinem Umfeld gefallen ist, der Begriff, haben uns dann aber auch ganz schnell da wieder rausgezogen, weil wir gemerkt haben, okay, wir sind jetzt eben auch so ähnlich wie bei dir in deiner Berufung praktisch dafür verantwortlich, dass wir anfangen, die Situation eben ja nüchtern zu betrachten, zu schauen, wie können wir jetzt speziell wir als Agentur für unsere Kunden die Kommunikation auf einen Level bringen, die gerade angemessen ist. Heißt, fahren wir ganz runter mit der Kommunikation, fahren wir irgendwie zweigleisig, fahren wir sogar mehr vielleicht. Und dass wir da so im Gegensatz zu dir dann vermutlich noch so ein bisschen länger gebraucht haben, mit dieser Situation umzugehen, uns jetzt aber auch so eingeklügelt haben. Wie war das bei dir dann, als es hier in Deutschland so richtig ankam? Wie bist du ab dem Zeitpunkt damit umgegangen? Wie gehst du jetzt gerade noch so um in der Situation, vor allem jetzt bezogen natürlich für dich auf die Kommunikation, aufs Unternehmen bezogen?
In der Unternehmenskommunikation haben wir einfach auch aus der Vorerfahrung relativ schnell einen starken Switch gemacht zur internen Kommunikation, weil klar war, das ist kein Thema, was wir über die Presse oder die externen Medien kommunizieren, sondern das ist ein Thema, was die Mitarbeiter sehr stark berührt. Und man konnte es auch so in den Kantinengesprächen im Betriebsrestaurant mitbekommen, auch über den Flurfunk. So eine Verunsicherung stellt sich dann schnell ein. Ja, was bedeutet das? Kann ich mich da infizieren? Was kann ich dagegen tun? Und wir haben sehr schnell begonnen, so eine Mischung zu fahren zwischen praktischen Tipps. Was kann ich tun? Was ist da in Leitlinien? Wir haben sehr früh angefangen, von der WHO und auch vom Robert-Koch-Institut, also wirklich offiziellen Stellen, denen eine gewisse Seriosität anhängt, deren Leitlinien auch runterzubrechen, zu sagen, okay, das ist zum Teil medizinische Sprache, aber das übersetzen wir in der Kommunikation und bringen das für die Mitarbeiter online. Das ist am Anfang auch sehr positiv kommentiert worden, auch im Intranet, dass Leute sagen, hey, prima, tolle Informationen, vielen Dank dafür. Das hat man auch nicht bei jedem Thema, dass wir eine Orientierung geben können, die dann aber auch von den Mitarbeitern so akzeptiert und auch ein Stück weit für sehr gut befunden wird öffentlich. Ne? Das hat man in der Kommunikation ja nicht immer mit der direkten Rückmeldung. Das fand ich schon sehr gut. Was mich selber angeht, ich bin jetzt heute den 14. Tag in häuslicher Quarantäne. Einfach deswegen, weil ich einen positiven Corona-Virus-Test hatte. Bei uns in der Firma gibt es ein Kontaktlistenmanagement, das ist Teil des Krisenmanagements. Das heißt, wenn man Kontakt zu einem möglicherweise Infizierten in der Firma hatte, geht man zum Testen bei uns im Gesundheitszentrum. Da gibt es einen Betriebsarzt, der macht es mit einem. Und ich habe am Samstag vor 2 Wochen das positive Testergebnis bekommen. Das hat mich schon ganz kurz geschockt, ist ein zu hartes Wort, aber ich war sehr überrascht, weil ich habe nichts gespürt, überhaupt kein Symptom. Und dachte so, hey, kann das sein? Aber ja, okay, diese Art von Tests sind sehr, sehr zuverlässig. Ich meine, man findet keine Virus-DNA, wo es keine gibt. Insofern dachte ich, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und er sagt, okay, ich nehme das mit der Quarantäne mal ein bisschen sportlich. Ich bin ja ein Mensch, der gern reist, der gern draußen unterwegs ist. Und die Vorstellung, 14 Tage wirklich in der Wohnung bleiben zu müssen und im Prinzip nur zum Briefkasten und in den Waschkeller gehen zu dürfen, hat mich schon kurz so ein bisschen eingefangen, wo ich dachte so, wow, das kann auch herausfordernd werden. So die Bilanz für mich, ich habe normal weitergearbeitet in meiner Quarantäne, eben von zu Hause aus. Habe mir versucht, den Tag ganz normal zu strukturieren, ohne eben irgendwo hinzufahren, ohne irgendwo hinzugehen. Und stelle fest, es geht ganz gut, aber Freiheit und Reisefreiheit ist ein extrem hohes Gut. Das wird einem da mal wieder so wirklich ganz bewusst vor Augen geführt. Und ich freue mich extrem auch drauf, wenn ich morgen mich wieder ganz normal draußen bewegen kann, mit allen Einschränkungen, die es im Augenblick gibt.
Die aber gar nicht so schlimm sind, wie du dann wahrscheinlich tatsächlich bemerken wirst, wenn du jetzt wirklich irgendwie 14 Tage ganz zu Hause warst. Auch so ein Thema, das du vielleicht auch zu Hause oder so mit Geschäftskollegen jetzt wahrscheinlich auch die letzten 14 Tage hattest, so wie unterschiedlich die Leute das gerade wahrnehmen. Aber ich sag mir immer, solange ich normal einkaufen kann, ich alles da habe, ich habe Strom, Wasser, ich habe Internet, ich kann auf meinem Sofa sitzen abends, ich habe meinen Arbeitsplatz zu Hause und oder wenn ich mit dem Roller fahre ich auch manchmal noch in die Agentur, weil bei uns gerade eh niemand ist, dann kann ich auch dahin gehen und habe niemanden in Kontakt. So, das ist ja eigentlich ja keine wirkliche Einschränkung, bis auf das ich eben, was du gesagt hast, nicht mehr rausfliegen kann, überall rumfahren kann, mich mit meinen Freunden oder Geschäftspartnern zu treffen. So. Und ich glaube, so eine Quarantäne, ich bin froh, dass ich es noch nicht machen musste, ist dann, glaube ich, echt nochmal was anderes, wenn du wirklich nur zu Hause sitzen darfst, so um die Allgemeinheit vor dir selber zu schützen, praktisch.
Ja, die seltsame Situation ist ja, wenn man symptomlos ist, du spürst es ja selber für dich gar nicht. Also ich habe auch nichts gemerkt. Ich hatte mal 2 Tage, wo ich das Gefühl hatte, ich habe ein bisschen mehr Husten, aber sonst merke ich da nichts und ich war auch fit, habe eben dann Sport innen gemacht, Fitnessstudio hat zu, laufen gehen draußen geht auch nicht, Radfahren auch nicht, also turnt man im Wohnzimmer. Das geht schon, aber es ist natürlich ist schon ein großer Unterschied und ich vermisse schon auch die Sozialkontakte. Also online ist schön. Ich bin auch froh, dass es das alles gibt, dass es die Möglichkeiten gibt, sich über verschiedene Plattformen vernetzt zu halten, sich auszutauschen. Aber dieser persönliche Kontakt, das ist schon was ganz, ganz anderes. Und das ist auch so eine Erfahrung aus dem Gespräch mit den Kollegen. Wir haben uns ohnehin schon zu Beginn der Krise dann in Deutschland organisiert, dass wir von zu Hause aus arbeiten können, dass alle Tools funktionieren, dass jeder mit einem Laptop zu Hause ein stabiles Internet hat, dass wir die Kommunikationsmittel haben. Und trotzdem sagen das eigentlich so nach den inzwischen fast 4 Wochen alle, die viel im Homeoffice arbeiten, ja, ich vermisse es, dass wir mal wieder zusammenstehen, dass wir mal wieder zusammen beim Kaffee einfach in Themen austauschen. Das geht so ein bisschen verloren, weil keiner verabredet sich auf Teams oder Skype, um eine Viertelstunde Brainstorming zu machen. Ne? Das war normal so.
Das jetzt noch nicht zumindest. Ne?
Ja, aber sowas entsteht dann normalerweise automatisch so beim an der Postecke oder in der Teeküche. Das fehlt schon. Und so ein Stück weit geht da auch ein bisschen Kreativität unter. Wir haben im Team auch ein bisschen Rituale eingeführt, dass wir gesagt haben, wir machen morgens so eine digitale Presseschau. Da stellen wir die Artikel zusammen, die wichtig sind für die Manager bei Trumpf, die auch über Trumpf sind, und nutzen das auch kurz, um uns auszutauschen. Ja, was sind so unsere Themen des Tages? Was ist uns aufgefallen?
Ja, wie ist es, wenn wir, also wenn ich jetzt drauf schaue, oder fragen würde, was hat sich positiv oder eben auch jetzt negativ geändert? Du hast jetzt eben diese 2 Wochen in Quarantäne, sagst, gerade das Thema Kommunikation läuft jetzt über die verschiedenen Kanäle wie Zoom oder Skype. Und ihr habt Rituale eingeführt, schickt euch wichtige Infos durch. Hat sich da allgemein irgendwie so das Zugehörigkeitsgefühl irgendwie so ein bisschen verändert, vielleicht auch ins Positive, weil ich habe jetzt bei uns beobachtet, wir haben eben auch, was wir vorher nie hatten, wir haben uns zwar jeden Tag in der Agentur gesehen, im Büro gesehen, man hat schon so seine festen Termine, wo man sich irgendwie für Sachen zusammensetzt, aber jetzt haben wir auch gerade Thema Werkstudentin, die Werkstudenten sind ja auch nicht immer die ganze Woche da, sondern nur partiell da, und wir haben jetzt eben einen täglichen Show fix, einfach von einer halben Stunde bis einer Stunde, wo wir uns entweder nur unterhalten oder konkret auch natürlich Themen besprechen und da alle mit einbinden. Und irgendwie, ich habe auch noch mit meinem Vater vorhin geredet, die haben das Gleiche gemacht bei ihm in der Firma und hat gemeint, er kriegt plötzlich viel mehr mit von seinem Team, was er nicht mitbekommt, wenn er normal in der Firma ist, wenn er sie persönlich sieht, weil man irgendwie doch ja mehr noch erzählt und es irgendwie eine andere Situation ist, wenn man auch zu Hause ist. Wie ist es bei dir? Hast du das Gefühl, dass es sich auch so hin entwickelt hat? Und vielleicht auch, ja, hat sich irgendwie in dem Sinn, in dieser Situation gerade irgendwie auch trotzdem was so negativ irgendwie entwickelt so oder geändert?
Positiv entwickelt hat sich schon die hohe Flexibilität, die notwendig ist, wenn man sich nicht sieht, wenn man eben nicht mal schnell über die Schreibtischecke rufen kann, pass mal auf, Ihrem Thema, kannst du mir helfen oder kannst du das übernehmen? Das bedarf ein bisschen mehr Aufwands und damit auch Flexibilität, auch mal ein Thema kurz liegen zu lassen, kurz was dazwischen zu schieben. Wenn man sich nicht auf Zuruf verständigen kann in der Kommunikation, muss man über den digitalen Kanal wählen. Und das war am Anfang ein bisschen holprig, weil das ungewohnt war für uns alle. Aber das hat sich sehr positiv entwickelt und ich finde es ganz großartig, dass jeder, obwohl in ganz unterschiedlichen Situationen im Homeoffice arbeiten, dann doch so eine Art digitales Zusammengehörigkeitsgefühl sich da entwickelt hat. Negativ ist fast zu viel. Was ich immer noch ein bisschen herausfordernd finde, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir haben eben People's Business in der Kommunikation. Man sieht sich, man kriegt die Tonalitäten, die Zwischentöne ganz anders mit, wenn man jemand gegenüber sitzt. Das fehlt mir persönlich ganz stark. Einfach auch zu sehen, wie reagiert jemand auf das, was ich sage. Und wir machen zwar auch einiges über Videokonferenzen, nur wenn man mit 4, 5 Leuten, nicht jeder hat so ein stabiles WLAN zu Hause oder hat stabile Internetverbindungen, das haben wir auch schon gemerkt, das ist dann schwierig, ja, dann bleibt ihr da hängen, dann gibt's wieder da den technischen Hickhack. Das stört eigentlich mehr, als dass es positiv ist. Insofern haben wir sehr viel telefoniert und nur gesprochen, ohne uns zu sehen. Das fehlt so ein bisschen, ne? So dieses Mitbekommen, die leisen Zwischentöne. Aber das mag vielleicht auch was ganz Spezifisches in der Kommunikation sein.
Ja, aber auch also oft die Mimik, wie die Person gegenüber von dir sitzt, wie sie irgendwie... Ja, wenn du plötzlich eine Einschätzung geben kannst, wie ist die gerade drauf, obwohl sie was anderes sagt, so da dann dagegen wirken kann. Und klar, wenn man jetzt eben das nicht hinbekommt mit Video, hatten wir jetzt auch schon natürlich öfters die letzten Wochen, muss man doch wieder aufs Telefon umschwenken. Und dann ist natürlich auch gerade jetzt in so einer Zeit, wo es eigentlich drauf ankommt, so wenig Fehler wie möglich zu machen, die nach außen zumindest kommen, dann da alles richtig einzuschätzen und irgendwie zu fühlen, weil jetzt gerade auch jeder, wo ich jetzt am Anfang gefragt habe, so wie man sich fühlt, jeder ist gefühlt gerade, vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, jeder ist gerade irgendwie so ein bisschen feinfühliger irgendwie und auch empfindlicher, teilweise, weil eben dann doch, weil es menschlich ist, jeder kommt ja anders klar mit der Situation.
Ja, ich denke, das spielt schon eine Rolle. Ja, wie geht jeder mit um? Wie emotional trifft mich das Thema auch? Ich glaube, so in der Kommunikation sind wir ja auch in der Mehrzahl sensiblere Menschen. Nehmen vielleicht mehr wahr als in anderen Berufsteilen. Das gehört ja auch mit so ein Stück für mich zu einer Jobbeschreibung, wenn ich in der Kommunikation arbeite, ja, dass ich ein Gefühl für meine, ich nenne es mal technisch, Zielgruppe entwickle, dass ich dann aber auch so ein bisschen Gespür dafür entwickle. Was denkt es mein Kollege, der in der Produktion arbeitet, der eben nicht ins Homeoffice kann? Sich vielleicht ein Stück weit ungeschützt der möglichen Ansteckung ausgesetzt fühlt. Sowas muss ich ja auch ernst nehmen. Und
gerade dann auch im Hinblick dann bei dir, wenn es um interne Kommunikation geht, was je nachdem, was ihr für Videobotschaften oder Schriftbotschaften eben auch in die Belegschaft rausschickt, muss man ja sicher auch dann eben überlegen, okay, diesen Satz, den ich jetzt gerade formuliere, der kommt vielleicht bei meinem Team an, aber kommt ja eben auch, wie du sagst, in der Fabrik gut an. Es ist auch noch verständlich, habe ich den beachtet, so weil gerade ja es ist ja irgendwie ganz wichtig, dass man so das Kollektiv tatsächlich betrachtet und irgendwie mit einbedenkt. Also mehr denn je natürlich ist ja schon immer so eine Aufgabe für uns in der Kommunikation, je nachdem natürlich, wie gespitzt man mit Zielgruppen arbeitet, aber dass man ja am Ende des Tages versucht, alle abzuholen.
Es gibt sicherlich immer wieder Themen, sowohl in der externen Kommunikation als auch in der internen Kommunikation, die eher einer fachlich geschlosseneren Gruppe zugute kommt. Aber wenn ich allgemeine Botschaften habe und die Kommunikation über die Maßnahmen in der Krise, die Kommunikation über das, was bedeutet das eigentlich für jeden Einzelnen, für den Arbeitsplatz, welche Auswirkungen hat das, die muss schon so sein, dass es möglichst wirklich jeder verstehen kann. Das ist aber, du hast es schon angesprochen, eigentlich eine Aufgabe, die wir immer haben sollen, die wir auch ganz klar im Kopf haben müssen, wenn wir unser tägliches Doing machen, wenn wir das Intranet füllen, wenn wir Artikel schreiben oder auch wenn wir Artikel bearbeiten, dass wir auch ein Feedback geben für die Kollegen. Wir machen ja nicht nur das Intranet allein, sondern wir haben auch ganz viele Zulieferer, Redakteure in den Fachabteilungen, in unseren Tochtergesellschaften. Und auch da immer wieder drauf hinzuwirken und zu erinnern, Achtung, überlegt euch genau, wer soll das eigentlich verstehen können? Müssen die Fachwörter sein? Kann man das anders sagen? Also das ist was, wo wir auch in der Krise nochmal so ein Stück weit unsere Position gestärkt haben, als Kommunikatoren zu sagen, bitte denkt dran, es sollte jeder verstehen können, macht nochmal eine Schleife, arbeitet vielleicht nochmal ein bisschen dran, wo man eben außerhalb der Krise dann vielleicht auch das eher mal durchgehen lässt, weil man sagt, okay, es ist dann nicht ganz so wichtig, dass es wirklich absolut jeder versteht, wenn es dann eine eingegrenzte Zielgruppe geht, aber gerade bei den Themen rund um Covid, Corona, sollte es schon so sein, dass eben jeder die Chance hat, die Informationen mitzunehmen und zu verstehen, was es auch für ihn am Arbeitsplatz bedeutet, was es in seinen täglichen Stunden im Werk bedeutet.
Das ja, auf jeden Fall. Okay. Wir haben jetzt so im ersten Teil komplett so einen Abriss gemacht über wie gehst du mit der Situation um? Was habt ihr intern, extern gemacht? Wie geht ihr mit der Kommunikation um? Und natürlich die Frage, die jetzt auch auftaucht bei vermutlich jedem gerade, der in diesem, in unserem Gebiet unterwegs ist, was leistet ihr gerade oder wie bringt ihr euch gerade in der aktuellen Krise ein? Was konkret macht ihr gerade oder versucht ihr gerade zu machen mit und bei Trumpf?
Wir unterscheiden zwischen den Dingen, die wir für unsere Mitarbeiter tun, die wir am Standort tun können, die wir in der Produktion tun können. Und ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt, im Krisenstab haben wir uns genau die Empfehlungen angeschaut, die anfangs vorwiegend vom Robert-Koch-Institut in Deutschland oder auch von der WHO kamen und haben sehr schnell damit begonnen, für die Mitarbeiter selber abgestuft und nach, je nach Anwachsen der Infektionsfälle, darauf zu achten, dass wir Abstand halten können. Das ist, glaube ich, allgemein inzwischen eine der wichtigsten Regeln, die wir in diesen Infektionszeiten beachten müssen, einfach diese 1,5 bis 2 Meter Mindestabstand zu halten. Wir haben deswegen zum Beispiel begonnen, in der Produktion in zwei Gruppen zu arbeiten, die sich möglichst nicht begegnen, damit auch genug Abstand zwischen den einzelnen Mitarbeitern sein kann. Wir haben auch dafür gesorgt, dass wir Schutzausrüstung haben, also diese Masken, über die sehr viel diskutiert wird, können bei uns getragen werden, oder auch Schutzbrillen in der Produktion, weil die Infektion zumindest theoretisch ja über die Augen genauso erfolgen kann, sodass die Schleimhäute, Nase, Mund und Augen bedeckt sind. Wir haben früh angefangen, nochmal die richtigen Handhygienetipps zu geben und auch zum Husten. Das klingt aber banal, aber man vergisst sowas ja auch gerne mal. Und wir haben zum Beispiel
das kann man gerade ja nicht oft genug wiederholen, auch Grafiken. So, bitte macht die Hand vor den Mund oder am besten halt dann tatsächlich in die Ellenbogenbeuge.
Ja, klar, wir haben es irgendwann mal gelernt, ja, auch in normalen Grippezeiten, und das darf man ja auch nicht vergessen, der Winter so bis März ist ja so eine ganz normale Grippezeit, und wir stellen schon fest auch, wir haben dieses Jahr deutlich weniger Grippeausfälle oder durch grippale Infekte, als wir es in den Jahren davor hatten, also es bringt schon extrem viel. Und wir haben auch angefangen dann zu sagen, so wie können wir zum Beispiel auch im Betriebsrestaurant die Plätze entzerren, dass die Leute nicht in Gruppen zusammen sind. Wie können wir dafür sorgen, dass die Schlangen nicht zu lange sind? Erweitern wir die Restaurantzeiten? Geben wir das Essen zum Beispiel nicht mehr in der Selbstwahl aus, damit da nicht zu viele Leute rumstehen, sondern verteilen wir das Essen? Also all diese kleinen Maßnahmen haben wir schon früher angefangen, also jetzt muss ich kurz zurückrechnen, Anfang März. Was wir auch gemacht haben, ist zu sagen, wer von zu Hause aus arbeiten kann, kann das tun. Normalerweise ist es tarifvertraglich geregelt bei uns, dass man 20% zu Hause arbeiten kann. Das haben wir dann geöffnet, damit auch nicht mehr so viele Leute in der Bahn fahren müssen, damit man sich auch dort nicht in Menschenmassen aufhalten muss. Das nutzen schon sehr viele. So, das ist der Aspekt sozusagen Trumpf intern, den wir gemacht haben. Wir beobachten die Situation auch, reagieren da nochmal, gehen auch ins Detail, unterstützen auch unsere Werke in Deutschland und in Europa, indem mit Tipps, mit Erfahrungen tauschen uns da aus. Das hilft schon enorm. Die Zahl der Infektionsfälle ist sehr, sehr gering bei uns in der ganzen Gruppe, also weltweit. So, das ist das eine. Das andere ist natürlich, wo können wir uns einbringen? Auch das ist was wir lange diskutiert haben. Gibt es Elemente, wo wir in der Produktion etwas herstellen, etwas unterstützen können, was gerade im Kampf gegen die Krise hilft? Und wir haben jetzt vor einer Woche auf einen Hilferuf des Forschungsnetzwerks Arenas 2036 an der Uni Stuttgart, mit denen wir auch sonst eng zusammenarbeiten, begonnen, mit unseren Lasermaschinen statt Carbon-Teile zu schneiden, Kunststoffe zu schneiden. Und zwar für Kopfbügel von diesen Face Shields, wie das genannt wird, die in Krankenhäusern und Arztpraxen eingesetzt werden, weil nicht so viele Gesichtsmasken da sind, dass die jeden Tag getauscht werden können. Also braucht man so eine zusätzliche Klarsichtbarriere davor. Dann kann man die Maske länger tragen, damit sie noch vor Infektionen schützt.
Okay, das ist dann praktisch so ein Zusatzmodul Modul für diese normale Maske, die man jetzt gerade eigentlich fast überall bekommt, wie wenn ich jetzt eine Stoffmaske tragen würde und dann drüber das Schild noch.
Genau, das ist im Prinzip ist es eine Klarsichtfolie, die ich mir an die Stirn hefte. Ne? Und damit die an der Stirn hält, brauche ich so einen Bügel aus Kunststoff. Und diesen Bügel schneiden wir aus einem Spezialkunststoff mit Laser. Keiner hätte gedacht, dass das so schnell geht. Und es funktioniert aber sehr, sehr gut. Normalerweise wird man sowas als Spritzguss machen. Also in der Kunststoffverarbeitung, aber ein Spritzgusswerkzeug für sowas herzustellen, dauert einige Wochen. Und so lange will natürlich ein Krankenhaus auch nicht warten. Haben sie gesagt, Mensch, gibt es eine Möglichkeit, irgendwas schneller zu machen? Da unterstützen wir. Und ein zweites Thema, wo wir unterstützen, das ist, wir stellen auch kleine Laserdioden her, die in Sensoren verbaut werden. Also zum Beispiel ein Gesichtserkennungssensor in einem Handy hat so eine Laserdiode zum Abtasten von 3D-Oberflächen. Solche Dioden kann man aber auch zum Beispiel einsetzen, um Sauerstoff zu messen. Wird auch gemacht in Flugzeugen beim Betanken, um die Explosionsgefahr zu vermindern. Aber sowas braucht man auch in einem Beatmungsgerät. Und Beatmungsgeräte sind ja gerade stark gefragt in Europa und auch in den USA für die intensivmedizinische Betreuung von Corona-Patienten. Und diese Lasersensoren, die wir herstellen, die werden wir jetzt also speziell dafür ausrüsten, damit die von einem Hersteller in den USA in Beatmungsgeräte eingebaut werden können. Also wir sind natürlich als klassischer Maschinenbauer können nicht irgendwie eine Produktion umstellen, um jetzt irgendwas anderes herzustellen. Das funktioniert nicht.
Ja, aber ihr könnt eben.
Aber wir können eben solche kleinen Beiträge leisten.
Ja, okay. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal was. Das ist schön. Wir hatten es, beziehungsweise nicht wir, sondern ich hatte es vorhin mit dem Chris, mit dem ich vor dir gesprochen habe, in der letzten Podcast-Folge, gerade auch heute aufgenommen, hatten wir es davon eben, was er bereitstellen kann, und da war es eben nicht produktionstechnisch oder einfach techniktechnisch irgendwie eine Unterstützung zu leisten für die Krise, sondern die haben eben ihre Reichweiten von den sozialen Kanälen zur Verfügung gestellt, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Einer der schwäbischen Autobauer aus Stuttgart ist es. Und die haben eben auch, so wie du gesagt hast, ihr seid früh auf faktenbasierte Kommunikation gegangen, intern, aber auch teilweise natürlich extern. Und die haben eben auch das Gleiche getan. Was ganz interessant ist zu hören, seid ihr nicht die Einzigen, die das auch so gemacht haben, was auch echt Sinn macht, auf eine faktenbasierte und unterstützende Kommunikation irgendwie umzuschwenken. Das ist auf jeden Fall ja schön zu hören.
Ja, im Zeitalter von Verschwörungstheorien kann jede faktenbasierte Information eigentlich nur hilfreich sein, ja.
Vor allem gerade von offizieller Seite, also von offiziellen Kanälen, von bekannten großen Marken oder Unternehmen ist es wichtig. Und dass man dann auch als vielleicht ein nicht so versierter Konsument oder Mensch, sage ich jetzt mal so, wenn man das so sagen darf, überhaupt, ich glaube schon, wenn man dann sieht, okay, es gibt jetzt hier 30 offizielle Quellen, also sei es von Regierungsseite, Marken oder Unternehmen, die gleichen Fakten präsentieren, dann muss man ja dem irgendwann so ein bisschen Glauben schenken, auf jeden Fall. Deswegen macht das auf jeden Fall Sinn, kommunikationstechnisch.
Gut, wir haben ja zum Glück gegenüber den Zeiten, in denen früher Pandemien oder Epidemien ausgebrochen sind, tatsächlich die Möglichkeit, uns relativ schnell, schon fast in Echtzeit, über alles zu informieren. Gleichzeitig steckt da natürlich auch so ein bisschen die Gefahr drin. Ich brauche meistens relativ viel Wissen, um es richtig interpretieren zu können. Das ist so gerade auch in der medizinischen Krise, wo ich jetzt Corona mal erstmal mit dazu zählen würde, auch schwierig, ja. Was heißt es eigentlich, wenn Virus übertragen wird per Tröpfcheninfektion? Geht es dann in der Luft oder bleibt es dann wirklich da nur in diesem Husten- oder Schnupfenstoß, der da ist? Oder flattert es dann noch eine halbe Stunde frei und wartet auf das nächste Opfer? Also bei solchen Dingen, da muss ich schon ein bisschen so grundmedizinisches Wissen mitbringen oder auch jemand haben, der mir das erklären kann, glaubwürdig. Und das ist natürlich für mich als Kommunikator auch ganz verständlich, wenn da die eine oder andere Verschwörungstheorie gerade auf fruchtbaren Boden fällt. Ne? Wenn ich sowas einfach erkläre, muss ja nicht richtig sein, aber die Faktenprüfung für medizinische Laien fällt dann natürlich schwer und da kann ich ganz viel erzählen. Und das andere Thema ist natürlich auch gerade dadurch, dass wir, ich glaube auch sehenden Auges inzwischen natürlich in eine tiefe wirtschaftliche Krise zusteuern, sorgt das nochmal für eine zusätzliche Verunsicherung und dass dann natürlich auch viele Leute sich fragen, ja, wo wird es enden oder hat es vielleicht sogar jemand doch absichtlich gemacht? Ne? Da gibt es ja auch viele Diskussionen, muss man sagen. Und dann haben wir das zweite Thema, man braucht auch verlässliche Informationen über Wirtschaft, über Wirtschaftskreisläufe. Was funktioniert eigentlich in der globalisierten Welt? Wie? Und da sehe ich schon auch die Aufgabe von, ich sage uns jetzt mal, nennen uns mal als Gruppe uns Kommunikatoren, damit sachlicher und klarer und verständlicher Information dazu beizutragen, dass zumindest jeder die Chance hat, so viel zu verstehen, dass man da nicht irgendjemand, der mit kruden Theorien um die Ecke kommt, das glaubhafter findet, als das, was eigentlich Fakt ist.
Und so können wir eben halt auch es schaffen, dass eine gewisse Sicherheits- und Sicherheitsgefühl entsteht. Und dieses Sicherheitsgefühl, heute kennt man es ja, was das alles bewirken kann, wirkt sich ja dann direkt auch wieder gleich gesellschaftlich und wirtschaftlich aus. Wenn jetzt sich irgendwie alle sicher fühlen, dann geht es eher wieder voran und man traut sich wieder weiterzumachen, wie wenn man sich jetzt komplett unsicher und eingeschüchtert vielleicht fühlt. Und was ich auch interessant fand, was du gesagt hattest, man hat ja die Möglichkeit, live Informationen zu bekommen zu jedem Thema, gerade was das irgendwie abgeht. Und was ich gemerkt habe, es wird, also ich habe auch noch einen Sebastian Späth, ist ein befreundeter Journalist von mir, der für Zeit und Spiegel und so Monopole-Magazin im Kunstbereich viel schreibt. Und der hat es auch gesagt, für ihn ist es auch manchmal schwierig, eben an verlässliche Informationen zu kommen, beziehungsweise diese schnellen Live-Informationen und Nachrichten, die man bekommt, zu prüfen, zu validieren. Was ist wirklich dahinter? Ist es echt? Ist es richtig? Ist es falsch? Und das dann danach irgendwie zu belegen. Und wenn wir jetzt dann gerade gucken auf so ein kritisches Thema wie ein Virus, brauche ich ja irgendwoher, wenn es jetzt live berichtet wird, ich brauche irgendwoher direkt sichere Informationen, die ich mit in meine Kommunikation mit einbinden kann, damit eben nicht irgendwelche Verschwörungstheorien ans Tageslicht geraten. Und das sehe ich auch gerade so als große Ding auch für die Zukunft, diese schnellen Informationen, die wir bekommen, so zu vermitteln dann später, wo ich auch sagen kann, ich habe das jetzt schon nach 5 Minuten, kann ich sagen, das ist eine sichere Information, die habe ich geprüft. So, ich glaube, das ist eine auch der größten Herausforderungen gerade. Wenn wir jetzt auch rüberschauen, finde ich auch ein ganz kritisches Thema tatsächlich, dass plötzlich in China drüben die Infos, die wir jetzt hier nach Europa gespült bekommen, gibt es halt irgendwann keine Neuinfizierten mehr und die Zahl wird irgendwie so stocken. Und dann frage ich mich auch, weil ich mir dann auch Gedanken mache, so, okay, ich habe da drüben irgendwie über 1 Milliarde Menschen, ich habe nur 80.000 Infizierte. Das war irgendwie so die Zahl, wo ich dann aufgehört habe zu schauen, was sich da irgendwie tut. Und dann sehe ich, okay, ich habe in Deutschland 80 Millionen Einwohner, 83 Millionen Einwohner, muss ich nicht so genau nehmen gerade, und habe irgendwie auch jetzt so, bin jetzt so bei 100.000 Infizierten und da fragt man sich dann eben so, wie echt ist diese Information, die von offizieller Seite kommt so. Und das sehe ich eben als Herausforderung.
Ja, ich glaube, wir können es nicht beurteilen, aber was wir aus meiner Sicht im Augenblick schon so mitten in dieser Krise lernen können, ist, wie wertvoll sind eigentlich verlässliche Informationen und weil wir ganz viel in der Kommunikation uns ja auch beschäftigt haben mit das Vertrauen in die Medien schwindet. Das wäre eine Zeit, in der die Medien das Vertrauen wieder aufbauen können, indem nämlich das passiert, was aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige mediale Aufgabe ist, nämlich dieses Sammeln von faktenbasierten nachrichtlichen Informationen, das Einordnen und Bewerten und das aber auch klar zu machen. Ich habe das so die letzten Wochen mitbekommen, viele Wissenschaftler, die im Anschluss dann auch kritisiert werden für Aussagen, wie wir werden die Hälfte der Bevölkerung mit dem Virus infiziert haben müssen. Das ist aus der wissenschaftlichen Sicht auch völlig richtig. Nur brauche ich dann jemanden, der diese Information auch einordnen kann. Wenn ein Wissenschaftler anderen Wissenschaftler, der kann das einordnen, der sagt, ja klar, ist logisch, brauchen wir, ne, damit irgendwann die Herdenimmunität entsteht. Wenn ich sowas ungefiltert und unbewertet, unkommentiert als normaler Verbraucher höre, dann kann es mir mal ganz kurz Angst und Bange werden, weil ich dann denke, jeder Zweite, oh weia, was bedeutet das denn eigentlich? Und das ist ja total gefährlich, was da passiert. Für einen Virologen oder auch einen Infektiologen ist das eine ganz normale und logische Sache. Und ich denke, da, das ist so ein kleines Beispiel, wo ein Journalist oder ein Medium auch helfen kann, einzuordnen, indem er eben sagt, so, was bedeutet sowas eigentlich? Warum sagt er sowas? Was ist da dran und was bedeutet das wirklich? Und ich denke, auch was du gerade erzählt hast zu China, zu recherchieren, wodurch kommt sowas? Oder dann eben auch zu sagen, oh, ich kann nicht recherchieren, weil ich komme nicht an verlässliche Fakten, ohne dann alles zu
transportieren. Dass auch da wieder die Kommunikation direkt stattfindet, so, hey, ich kann es gerade nicht besser recherchieren, es geht nicht so. Dass auch der Punkt kommuniziert wird, weil ich glaube, voll oft verstehen eben die Leute dann auch nicht, wie so ein Artikel oder wie Infos zusammenkommen. Und das ist auch da eben, also dass eben ein Journalist auch nicht Gott ist, so am Ende, oder eine Journalistin, dass sie es auch nur Menschen sind und dass es oftmals eben, ja, schwer ist, dann an verlässliche Informationen zu kommen. Und wo du gesagt hast, wo sich die Medien oder auch die Journalisten jetzt gerade wieder beweisen können, erinnere mich gerade an eine Aussage von Tobias Kargol. Das ist der Herausgeber von hiphop.de, von dem größten Deutsch-Hip-Hop-Channel und Blog, die über die ganze Rap-Szene hier berichten. Und der hat schon 2012 gesagt, damals waren schon die ganzen Journalisten eigentlich so ein bisschen verschrien, und er musste sich damals eben überlegen, okay, wie kann ich trotzdem überleben, weil der Journalismus so verschrien ist und die Leute es eigentlich nicht mehr lesen und bezahlen wollen. Und das ist ganz, ganz lustig, weil ja jetzt ist gerade eben tatsächlich die Möglichkeit für alle, nicht nur für Unternehmen, sondern wirklich für jeden Einzelnen irgendwie, ja, sich zu prüfen und alles mal auf den Prüfstand zu stellen und zu schauen, was macht denn jetzt wirklich Sinn und kann ich irgendwie jetzt gerade als Medienhaus mal weggehen von diesen Schlagzeilen, die alle nur anheizen, die vielleicht gar nicht stimmen, Hauptsache nur dafür, dass ich Klicks bekomme und Hauptsache am Ende stimmt die Kohle, wie ich es immer sage, sondern dass ich eben jetzt irgendwie ja eben diese Verantwortung habe als Journalist, als Unternehmen, als Medienhaus, jeder hat es gerade irgendwie zu gucken, welche News muss ich verbreiten was hat es irgendwie für einen Effekt gerade mehr denn je halt, weil es einfach gefährlich ist gerade und weil wir es ja auch sehen, gerade Thema Unsicherheit, was wir vorhin kurz angerissen hatten. Wenn ich jetzt gerade sehe, wenn bestimmte Personen eine Aussage machen und dann gehen 2 Stunden später gehen die Aktienmärkte hoch oder runter, dann frage ich mich so, okay, ich bin zwar irgendwie gebildet, bin auch selbstständig, verstehe irgendwie, wie so ein Geldfluss funktioniert, Angebot, Nachfrage und alles so, das versteht man ja alles, nur wo es dann bei mir irgendwann aufhört, wo es für mich nicht mehr greifbar ist, ist dann, wenn eben Leute um die Ecke kommen, was sagen und dann gehen plötzlich die Finanzmärkte runter. Und das finde ich gerade auch so, das ist so eine gefährliche Rubrik, eben Thema Kommunikation. Was sage ich? Und was hat direkt gerade einen Einfluss auf unser Weltgeschehen so?
Ich glaube, das war schon immer so. Nur der Zeitraum zwischen einer Aussage und einer Wirkung war deutlich länger, weil wir nicht die schnellen Kommunikationsmöglichkeiten hatten. Ich meine, so das klassische und oft zitierte Beispiel ist ja auch der twitternde amerikanische Präsident, der ja auch sofort Auswirkungen auf Aktienmärkte auf politische Reaktionen oder auf andere Reaktionen hat. Also diese im Prinzip eine Echtzeitkommunikation mit einer Echtzeitwirkung darauf, das ist schon neu und sollte uns aus meiner Sicht auch immer ein bisschen vorsichtig machen in unserer Reaktion. Das ist übrigens auch sowas, was man in der Krise aus meiner Sicht ganz gut lernen kann, wie wichtig es eigentlich ist, einen relativ kühlen Kopf zu bewahren, so das immer möglich ist. Ja, aber das ist schon im Augenblick gerade eine Eigenschaft ist, die hilft, deutlich einfacher und besser durch die Krise zu kommen, wenn ich faktenbasiert und wenig emotionale Entscheidungen treffen muss oder wenn ich auch auf Fakten basiert reagieren kann, ohne dass ich mich von einer vielleicht verbreiteten Panik- oder Angstwelle erfassen lasse und mich da mitziehen lasse. Also für Kommunikatoren finde ich, ist es schon spannend auch zu beobachten. Krisensituationen sind immer Ausnahmesituationen, die werden vorbeigehen. Ich denke, wichtig ist schon, was wir daraus mitnehmen. Und das wäre für mich was ich mitnehmen kann. Und übrigens auch ein Thema Solidarität, also dieses Miteinander der Menschen auch, sich füreinander einzustehen. So ganz, ganz kleines Beispiel aus den letzten Wochen. Ja, die Nachbarn haben ja irgendwann auch mitbekommen, dass ich mit dem Virus infiziert bin und viele haben von sich aus Hilfe angeboten. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ja, ich dachte, okay, wenn ich irgendwas brauche, dann frage ich, ob mir da jemand was vielleicht einkaufen gehen kann oder was organisieren kann. Aber dass das so von sich aus kommt, das ist eine unglaublich schöne Erfahrung. Also insofern hat diese Krise mit allen unangenehmen Auswirkungen, die da jetzt schon sind und die möglicherweise auch noch vor allem wirtschaftlich auf uns zukommen, hat auch jetzt schon so ihre ganz positiven Augenblicke. Das finde ich ganz schön.
Ja, du hast gerade auch schon so meine eigentlich letzte Frage so ein bisschen beantwortet, eben was du seit dem Ausbruch der Krise so mitgenommen hast. Also gleiches Thema bei mir auch, dass man eben ja so faktisch und kühl beim Thema Kommunikation vorgeht und dass man auch mal wieder so sich um seine Mitmenschen kümmert. Hast du sonst noch irgendwie was bis jetzt gelernt oder nimmst es mit oder willst es so loswerden? Gerade jetzt hier auch vielleicht für unsere Podcast-Zuhörer dann am Ende, was du mitgenommen hast bis jetzt.
Kommunikationsberuf ist für mich seit über 25 Jahren ein riesiges Lernfeld, weil eben ganz vieles jeden Tag neu ist. Das ist in der Krise ein bisschen beschleunigt, weil sehr viele Ereignisse jetzt über einen langen Zeitraum schon parallel immer wieder auftauchen. Ich hatte es vorhin, glaube ich, mal angesprochen, das flexible Handeln ist was, da sehe ich mich bestätigt, weil ich immer gesagt habe, Kommunikatoren müssen flexibel sein, müssen flexibel handeln können, auch schnell handeln können, Situationen erfassen können und schnell darauf reagieren. Da stehen wir natürlich als Berufsgruppe nicht allein, aber das halte ich schon für extrem wichtig, auch in der jetzigen Zeit. Und das Zweite ist, du hast vorhin die journalistischen Tugenden von deinem Bekannten angesprochen, zu sagen, man muss Fakten prüfen können. Das finde ich im Augenblick in der Kommunikation auch extrem wichtig, bevor wir ein Thema mitspielen, nochmal für uns auch zu schauen, was bedeutet das wirklich? Wer hat es gesagt? Wie ordnen wir es ein? Also auch da diese Rückbesinnung auf das, was man früher eine journalistische Qualität genannt hat. Will nicht sagen, dass es ganz verloren gegangen ist, aber wenn's gut läuft wirtschaftlich und in der Unternehmenskommunikation, dann vernachlässigt man ja auch oft alte Tugenden. Und das finde ich gerade in der Krise einen guten Zeitpunkt, um sich darauf wieder ein bisschen rückzubesinnen, wieder zu sagen, okay, wo sind unsere Stärken in der Unternehmenskommunikation oder in der Kommunikation allgemein? Und dafür zu sorgen, dass wir als verlässlich und vertrauenswürdig wahrgenommen werden. Also Vertrauen und Verlässlichkeit sind auch nochmal zwei Begriffe, die ich durchaus wieder ganz anders und neu bewerte in diesen Krisenzeiten.
Okay, ja, das ist interessant. Das ist nämlich auf jeden Fall auch mal mit. So, ich habe jetzt gerade tatsächlich aufgeschrieben noch. Ich finde das Zitat auch noch so kurz vor Ende. Wir wollen hier in unseren Folgen so den Leuten auch noch so zum Ende so ein bisschen so ein Trüffel mitgeben, sage ich mal so. Den Begriff habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Wir kennen uns ja von, hast du ja am Anfang gesagt, vom Fotografieren, so von der Kunst so ein bisschen. Deswegen kommt bei mir oder kam bei mir so die Fragen auf, okay, mich interessiert es gerade so, welchen Musiker oder Musikerinnen hörst du gerade so irgendwie während der Arbeit oder nach der Arbeit, ich weiß nicht, dass das einfach noch die Zuschauer wissen. Das ist immer ganz interessant, wenn man irgendwie so eine Person vor sich hat, so du bist jetzt Head of Group Communications bei Trumpf, was hörst du denn eigentlich so für Musik? So kannst du mit uns irgendwie so ein, zwei Musiker, Musikerinnen nennen? So.
Das hätte ich fast gesagt, das ist eine Fangfrage, Konstantin. Ich höre nicht nur eine Musikrichtung, ich komme ursprünglich, habe ich klassische Gitarre gelernt und höre auch noch klassische Gitarre, nicht mehr viel. Ich höre Klassik, ich höre aber auch 90er, ich höre Hip-Hop. Schwerpunkt allerdings ist Rock'n'Roll oder Rockmusik. Spiele ich auch selber noch heute, mache selber ja Privatmusik, also ich spiele in keiner Band oder nicht in der Öffentlichkeit, aber ich mache selber gern Privatmusik und spiele dort vorwiegend Rock und Rock'n'Roll. Höre aber auch ganz viel Pop und da auch wirklich durch alle Zeiten. Also das ist vielleicht was Leuten an mir auffällt. Ich hab nicht einen Lieblingsmusiker oder eine Lieblingsband. Ich mag The Who genauso wie The Ramones. Ich mag Martha and the Muffins genauso wie Beethoven. Mit Bach habe ich so ein bisschen mein Thema, aber das liegt eher am Musikunterricht in der Schule, da habe ich sehr gelitten, bei Bach.
Ja, da wurde halt Johann durchgeprügelt immer.
Aber ich bin mit Fanta 4 groß geworden in meinen Studententagen. Ich habe Bob Marley and the Wailers genauso gehört im Studium, wie ich es heute noch mache. Und ich mag die alten Rock'n'Roller. Bei mir gibt es ab und an auch Elvis wirklich so ganz klassisch auf die Ohren. Aber ich mag auch Benny Goodman. Ich mag Jazz. Ich höre das auch. Aber es gibt nichts, wo ich so sage, das ist so super Lieblingsmusik oder ein super Künstler.
Ja, okay, das finde ich tatsächlich sympathisch, weil ich habe auch schon oft die Frage bekommen, auch jetzt gerade bei Thema Kunst, Künstler, wenn ich da besonders interessant finde, jetzt abgesehen von Musik, finde ich es auch mal ein bisschen schwierig, das zu beantworten, weil ich glaube, gerade so wir in der Kommunikation, wir fuchsen uns in viele Themen ein oder müssen das machen, konsumieren viel, um so das große Ganze zu verstehen. Und das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, finde ich, dass wir das tun müssen, um darauf aufbauen, von unserem Wissen, von unserem Verständnis dann eben die Kommunikation zu gestalten für alle, nicht nur für den Einzelnen. Und deswegen, mir geht's ja genauso. Ich höre auch alles Mögliche durch. Ich höre auch gerne also ich höre eh viel Deutsch-Hip-Hop, klar, auch Artisten und Lieder, die ich jetzt hier gar nicht erwähnen möchte, so, weil die Texte zu schlimm sind, aber ich höre auch gerne sonntagmorgens beim Kaffeemachen einfach Stravinsky 2 Stunden lang, was auch ein harter Sprung ist von dem Deutsch-Hip-Hop praktisch so. Finde ich sympathisch.
Ja, ich meine, wir hatten früher in der Wohnung auch so diesen klassischen CD-Turm und klar, viele Besucher gucken, was steht denn so im Buchregal und was steht so bei den CDs. Und ich glaube, jeder hat bisher den Kopf geschüttelt, ne, ob der Mischung, die da steht. Also und das ist jetzt in Zeiten von Spotify und Apple Music natürlich auch nicht viel anders. Ich sage für mich immer so, der Horizont hat sich noch geweitet. Ich glaube, ich wäre als klassischer CD-Käufer nie auf Electro-Swing gekommen, aber die Streaming-Plattformen machen es möglich, auch diese Musikrichtung zu hören. Und ich mag's.
Ja, bei mir wäre es genauso mit Italo-Disco gewesen. Ich kannte diese Genre vorher nicht, auch sehr stark auf jeden Fall. Ist mir auch auf Spotify und durch mein Umfeld dann über den Weg gelaufen, tatsächlich, die das auch auf Spotify entdeckt haben. Also ja, wir haben da viele Möglichkeiten. zu guter Letzt noch eine eine simple Frage oder vielleicht auch nicht simpel. Und zwar, jeder hat ja jetzt gerade Zeit, sich mit allem Möglichen zu beschäftigen. Ich will, dass die Leute sich auch wieder mehr mit der Kunst beschäftigen, mit Künstler, Künstlerinnen beschäftigen, die ja doch irgendwie immer die Vergangenheit, die Zukunft oder die Gegenwart widerspiegeln und verarbeiten auf ihre Art und Weise. Welchen Künstler, welche Künstlerinnen sollten sich unsere Podcast-Hörenden jetzt noch in der Quarantänezeit, in der aktuellen Zeit, wenn sie Zeit haben, sich anschauen und sich vielleicht mal damit beschäftigen?
Ganz spontan August Macke als die Aquarelle, finde ich, kann man sehr viel lernen über Farbkompositionen. Salvador Dali, weil es die Fantasie anregt. Irving Penn, weil ich ganz viel über Menschen sehe, kennenlerne, Porträts und wer Interesse und Spaß hat an Modefotografie, nimmt sich einfach die alten Ausgaben der Vogue und blättert die durch oder Harper's Bazaar und schaut sich dort die Fotografien an, die für mich so ein Ausdruck von moderner Kunst in 2D sind.
Ja, schöner Abschluss und ja, schon mal danke auf jeden Fall, dass du hier direkt in der zweiten Folge mit am Start warst, Rainer.
Gerne.
Wir hören und sehen uns sowieso hoffentlich mal wieder demnächst.
Live, wenn wir wieder dürfen, live, ja.
Wenn wir wieder dürfen. Ansonsten, ja, Instagram und Facebook und oder Podcasts. Schön auf jeden Fall, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank, Konstantin.